Achtung! Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages.
Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber deliveren würdest.
Nix mehr! Mir scheißegal, ob du hier wohnst oder nicht. Ich höre... Nein!
Komm mit uns gerne auch aufs Klo.
Der Happy Day Podcast ist der beste Podcast der Welt.
Und zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil das jetzt ja jetzt zu, das jetzt zu jeder oft vor, dass ich staune. Aber der Roman hat heute schlechte Laune. Mir scheißegal, ob er das widerspricht. Er hat dicke Augenränder und schlecht geschlafen. Er hat 5 Kinder und eine Frau, die mit Geschirr wirft. Kann man es ihm übel nehmen? Und er hat mich schon so schlecht gelaunt angeguckt heute Morgen. Super Stimmung! Aber liebe Kinder, wisst ihr was? Das habe ich schon immer früher, wenn mein Vater das mit meinem Bruder gemacht hat. Wisst ihr was? Eine hundertprozentige Möglichkeit, dass jemand gute Laune bekommt, dass man ihm sagt, warum hast du so schlechte Laune? Das funktioniert immer. Da ist man dann sofort total entspannt. Da ist man weniger gereizt.
Ja, ein Kollege von mir hat das, da habe ich das sehr deutlich gespürt. Wir haben uns getroffen mit einem großen Kunden von uns in großer Runde. Viele Leute vom...
Der Basketballspieler?
Ja. Genau, die waren alle Basketballspieler und wir sind auch zu, weiß nicht, 5, 6 aufmarschiert oder so und ein Kollege von mir sagt in der Früh, Roman, was ist los mit dir? Du siehst scheiße aus. Also so, er hat es wirklich ernsthaft besorgt gemeint und ich so, was wirklich, wieso, was ist, wie schaue ich aus? Hast du schlecht geschlafen, du schaust richtig, richtig scheiße aus. Und es ist wirklich das Beschissenste in so einer Situation, direkt vor einem Meeting, was man jemandem sagen kann. Ich habe,
du hast aber auch wirklich Augenringe, pass auf, weißt du, was man im Holländischen sagt? Du hast Augenringe, die man sieht.
Wieso das? Wieso sieht? Weil sie so.
Ja, das sagt man einfach im Holländischen so nach dem Motto, das sind Barbara, die sich gewaschen haben oder so, sagt man,
weil sie so respekteinflößend sind wahrscheinlich, oder?
Nein, überhaupt nicht. Null. Leider gar nicht.
Die naja, aber ist das nicht der Grund für die Formulierung, meine ich?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Könnte man sagen. Könnte man sagen.
Also,
Respekt einflößen jetzt nicht
nein,
in dem
aber
Sinne,
doch, ja.
dass die Person Respekt einflößt,
nein,
sondern...
Nein, das Ding selber. Genau. Du siehst ja auch nicht mich, sondern die Augenringe.
Wo habe ich das letzte Mal gehört? Ja, genau. Er hat gesagt, und es gab einen Shitstorm, war je Ütechen sagt, also wo man, den man sitzt. Also das heißt gewaltig. Unglaublich. Mm. Großartig. Es ist in Holland, es ist viel passiert.
In Holland ist viel passiert?
Ja, es ist gerade ein kleiner Skandal am Laufen.
Bist du involviert?
Zum Glück nicht. Partiell habe ich wieder, ich bin ja der König, das sich selbst unter die Lupe nehmen und mich inzwischen aufgerechnet viele schlaflose Nächte haben, weil ich irgendwie als 14-jähriger Fotze zu einem Mädel gesagt habe oder sowas. Und ich habe mit Alex...
Es geht auch nicht. Das macht man auch nicht.
Kannst du nicht machen. Das geht nicht.
Auch nicht als 14-Jähriger.
So wie du eigentlich öfter auch mal schlaflose Nächte haben solltest, weil du diese arme Mutter, die den Kinderwagen geschoben hat.
Baby!
Das nennt man übrigens... Das ist übrigens schon mehr als das eine ist vielleicht, das andere ist schon die Straftatbestand der sexuellen körperlichen Belästigung. Aber
war es vor 30 Jahren noch nicht? War es noch nicht?
Doch war es auch
nein,
wahrscheinlich.
Nein.
Weißt du was? Ich finde es schlimm, was ich damals gemacht habe. Sonst hätte ich nicht so, also damals gemacht. Ich habe niemanden vergewaltigt oder was weiß ich. Aber ich habe einen Fall im Kopf, wo ich Mädel einfach kacke behandelt habe. Die hat sich zwar hardcore geil gerecht, weil die 2 Jahre lang mir Skins auf den Hals geschickt hat, die mich überall gesucht haben und ich habe sie nie gesehen, was eigentlich viel schlimmer war. Die hätten mir einfach mal aufs Maul hauen sollen. Ne? Es waren an meiner Schule, Philipp Jordan, wir kriegen nicht Hakenkreuz und ich wusste überhaupt nicht, womit das in Zusammenhang stand. Das müsstest du kennen, die Geschichte. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und aber und das einfach nur, weil ich so ein bisschen, und das ist keine Rechtfertigung, ich versuche nur im Nachhinein, was mich an sie so gestört hat. Es war so ein Mädel, die mit so 2 Jungs rumgerannt ist, die irgendwie 5 Jahre jünger waren und die halt alle drei in kompletten Skateboard-Outfit waren, aber die Skateboards halt nur rumgetragen haben. Das, was man damals Poser genannt hat. Mhm. Und heutzutage würde ich sagen, so fucking what? Also fucking vor allem, so ein bisschen einen skandinavischen Akzent drin. Aber ich weiß auch nicht mal, was ich genau gesagt habe. Aber ich gehe vielleicht auch manchmal zu hart mit mir ins Gericht. Ich habe das gemerkt, als ich dann teilweise mit alten Klassenkameraden gesagt habe. Und gerade die ich karikiert hatte, ja, ungünstig. Und dass die dann, wenn ich gesagt habe, ich war manchmal schon ein Arschloch, so, hey, du gehst aber ganz schön hart mit ins Gericht. Ich habe dich als voll nett in Erinnerung. Weißt du, dass ich dann denke, ist ja gut. Ja. Aber ich habe beschlossen, dass ich mir auch verzeihen muss. Es bringt ja nichts, dass ich wirklich, und ich meine es wirklich, richtig übel mich fühle, weil ich mich in diese Person reinversetze und dass ich bei Kindern, die ich miterlebe jetzt, oft gelten lasse, hey Kinder, und ich merke das wirklich, dass Kinder manchmal und Jugendliche, also ich war da 14 oder so, ja, 13, 14, dass in dem Alter man sich teilweise überhaupt nicht bewusst ist, wie man jemanden verletzen kann, weißt du? Und wir sind damals in einer Kultur aufgewachsen, die so schrecklich war im Nachhinein. Also vielleicht ist sie immer noch so. Du guckst so, als findest du das nicht. Siehst du das?
Nein, ich überlege mal gerade.
Ich präzisiere, dann weißt du, was ich meine.
Nein, ich weiß nicht, was du meinst.
In einer Kultur, wo es absolut Standard war, dass man zum Beispiel gesagt, also dass man dieses Objektifizieren einer Frau, ja, ja. Dass man zum Beispiel gesagt hat, geilen Körper, scheiß Fresse, komm, einmal über den Kopf fürs Vaterland. Solche Scheißsprüche habe ich nicht, und das waren, die hat man auf dem Internat gehört, die hat man in Karlsruhe gehört, so Sprüche, es gab natürlich, muss man dazu sagen, auch Leute, die damals schon vernünftig waren und solche Sprüche nicht gemacht haben. Ich habe diese Sprüche wahrscheinlich auch gemacht, aber ich habe nie, sagen wir mal, mit jemandem geschlafen und danach sowas gesagt. Das wird ja manchmal so. Und in so einer Kultur haben wir schon gelebt und in einer sehr sexistischen Kultur auch mit Frauen, sehr, auch in Film und Fernsehen sieht man das ja. Ich bin manchmal geschockt, was sich da tut. Andererseits denke ich auch wieder, gut, dass es so anders ist jetzt in mancherlei Hinsicht. Mhm. Zumindest für einen Großteil der Bevölkerung. Mhm. Kannst du mir folgen?
Ja, absolut. Ich finde es auch interessant, dass auch damals, also das waren ja wirklich Entgleisungen, was du angesprochen hast bei mir jetzt, dass ich weiß nicht, wie alt ich war, 14, 15, irgendwas um den Dreh, als ich dann mit dem Rad gefahren bin, Schule geschwänzt habe. Ich habe Schule geschwänzt, ein Rad gestohlen, bin damit herumgefahren und habe
fucking Gangster.
Ja, und bin an einer Frau vorbeigefahren, die einen Kinderwagen geschoben hat.
Das macht es echt doch mal so.
Es ist Hammer. Traurig. Es ist Hammer. Und ja. das Lustige daran. Ja. Und dann habe ich auf den Hintern gegriffen, bin weitergefahren. Ja, es war irgendwie.
Sie hat auch nichts gesagt, ne?
Sie hat nichts gesagt, ja. Und für mich war es irgendwie auch interessant, aufregend, ja, und ich habe mich, glaube ich, nicht für den schlechten Menschen gehalten. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass ich eigentlich ein guter Mensch bin, ja, und habe aber als, ich meine, und es ist halt so, man ist nicht...
Aber es war, hallo, ich möchte, und das finde ich nämlich wichtig, ich will gar nichts entschuldigen, aber es gab damals einfach gewisse Sachen, die waren andere Kulturen, die wurden uns auch von der Kultur so vorgelebt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Film nicht mehr, hieß er Renaissance Man? Nee, nein. Es gab einen Film mit Richard Gere, da habe ich den Trailer öfter gesehen, weil er kam in der Schleife beim Kurbel in der Kaiserpassage, hatten die draußen so einen Monitor, wo so 5, 6 Filmtrailer in Schleife kamen und ich, altes Karstadtkind, stand da manchmal eine Stunde davor und habe auch Frankie und Harry, zwei Spieß, irgendwie so mit Rockkatzen und was weiß ich, so ein bisschen zugeworfen. Habe ich in der Dauerschleife gesehen. Und in diesem Trailer geht Richard Gere, das ist in einem Film, auch mit Julia Roberts, der kam nach Dings, wie heißt er? Dem Nuttenfilm von ihm. Du weißt schon. Und Pretty Woman. Der hat, da läuft er so eine Straße runter. Also er wird zwar in dem Film auch so als so besonderer Psychologenfall, ich glaube, sie ist seine Psychologin, aber da wird mit so einer schönen Musik untermalt, wie er die Straße runterläuft und einfach im Vorbeigehen so eine Frau den Kopf packt, knutscht und dann wegrennt so und lacht und so. Und das ist so, der Film untermalt das so eher so mit ein Typ, der einfach Lebensfreiheit lebt, die Musik und so. Es wird schon gesagt, dass er einen Schatten hat so ein bisschen, aber es wird so wie der positive Grenzgänger. Und es waren einfach Sachen, zum Beispiel was du mal erzählt hast hier, und ich das will es überhaupt nicht, ich will einfach nur, es geht in eine Verteidigung über, bevor du gleich wieder die Dings, dass ihr zu zweit irgendwann mal so rotzebesoffen irgendwo gelandet habt und irgend so ein Mädel auch rotzebesoffen war und eigentlich nicht mehr wirklich da war, so wie ihr auch, ja, aber ihr habt da die trotzdem irgendwie betatscht oder was weiß ich was, oder mit der Sex gehabt, keine Ahnung. Und sowas war, nein, aber sowas war früher, kam das sehr oft vor, dass so, oh, die war rotzebesoffen, und der hat die mitgenommen, die haben dann noch. Und das ist natürlich, und da kommen wir nachher auf den holländischen Fall, das ist im Grunde heutzutage würde man das, also nicht das, was du gemacht hast, aber wenn man jemanden, der so betrunken ist, dass man davon ausgehen muss, dass nicht jede Entscheidung mit klarem Kopf gefällt wird, würde man das Vergewaltigung nennen. Ja? Also nicht, ich nenne dich jetzt keinen Vergewaltiger. Ich habe, und auch dieses, wir haben es hier auch drüber gehabt, muss man immer jemanden fragen, ob man bestimmte Sachen machen kann. Ich finde das ein sehr schwieriges Thema, aber ich weiß zum Beispiel, und ich habe mal auf dem Bürklehof, das Mädel, wo wir vor dir weggerannt sind, ja, die war am nächsten Tag oder so bei mir und wir haben rumgeknutscht und ich habe die Hand bei ihr in die Hose gemacht. Und irgendwie war das so, ich fand das selber aus verschiedenen Gründen irgendwie so nicht so ein geiles Erlebnis, ja, und deswegen habe ich es dann auch recht schnell wieder, also nicht dass sie es nicht cool fand oder nicht, sie hat gar keine Signale gesendet. Und im Nachhinein denke ich mir auch, es ist halt auch irgendwo nicht das Sexiest zu sagen, darf ich dir in die Hose greifen, so, weißt du, so, das ist auch so, vielleicht findet man das dann schon eher genant zu sagen, ja oder so, weißt du, so, das ist dann sowas ausgesprochen, was man eigentlich lieber einfach zu zweit macht. Aber es sind, anhand dieses aktuellen Skandals in Holland ist mir wieder bewusst geworden, dass man einfach, ich weiß nicht, also ich meine eigentlich, dass man als normaler Mensch die Signale deutlich lesen kann. Ja? Also ich habe, glaube ich, noch nie eine Person geküsst und im Nachhinein ist da nicht eine Beziehung draus entstanden oder zumindest eine wilde Nacht. Und es ist heutzutage, glaube ich, so, wenn ich jetzt Single wäre, dass ich vielleicht echt sogar, ich weiß es nicht so. Also die Signale müssten deutlich sein. Wenn man nicht sowieso vorher schon sich gesagt hat, ich bin verliebt in dich oder sowas, dann weiß man, die wird wahrscheinlich kein Problem damit haben, wenn ich sie küsse. Aber es gibt ja auch so Situationen, wo man irgendwie, also ich kenne das, also übrigens mir passiert auch, dass ich in der Disco war und eine so eigentlich so nach drei Sätzen mir die Zunge in den Hals gesteckt hat. Und die hat mich auch abends mehr oder minder überredet, mit ihr zu schlafen. Ich fühle mich nicht im Nachhinein missbraucht. Ja. Und es ist irgendwie auch bei Männern scheinbar, glaube ich, es passiert natürlich auch, aber seltener, dass sie überrumpelt werden und danach ein Problem damit haben. Das müssen wir einfach eingestehen. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass sich Frauen anstellen, das hat nichts damit zu tun. Ich weiß es nicht, es gibt natürlich auch Gewalt.
Dass sich Frauen anstellen, was meinst du?
Dass Frauen dann im Nachhinein hypersensibel sind und auf einmal sagen, na, eigentlich fand ich das nicht cool und so. Es gibt durchaus Sachen, wo ich mich auch, also ich habe zweimal, ich weiß nicht, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, ich habe die bei diesen One-Night-Stands und da ging oft die Initiative von den anderen, von der anderen Person aus, da habe ich mich im Nachhinein immer so ein bisschen, ich habe mich damit nicht geil gefühlt am nächsten Morgen. Ich fand es irgendwie seltsam. So, was habe ich gemacht? Weil ich bin eigentlich eben doch mehr so der emotionale Typ. Und aber ich habe da nie mich, ich war immer Herr meiner Handlungen, ja, und habe ja auch aktiv mit
du hast nie das Gefühl gehabt, dass du gegen deinen Willen da hineingetrieben
worden bist. Genau, und es gibt, und ich glaube, es liegt in diesem Eroberungs- und Ding in der Sache, dass das auch leichter passieren kann, wenn du Frau bist. Weil ich habe gestern diese Skandalgeschichte zusammen mit der Emmy angeguckt und habe gesagt, wie würdest du denn in dieser und jener Situation reagieren? Und damit, ich habe wichtigere Gespräche mit meinen Söhnen geführt, um das mal klarzustellen, weil dieses die Frauen müssen jetzt lernen, Nein zu sagen, ist natürlich der falsche Weg. Aber sie meinte,
ist aber auch super wichtig gleichzeitig.
Nein, ja. Es wäre gar nicht relevant, wenn Männer nicht grenzüberschreiten würden. Das ist so ein
ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das auch zu einfach. Ich glaube, dass das auch zu einfach gedacht ist, ja? Weil es schon wichtig ist, dass man eine Grenzüberschreitung auch überhaupt feststellt. Ich glaube, es gibt ganz viele Fälle, wo...
Ich finde, wenn das, nicht deutliche betrifft, Signale das gesetzt werden.
Genau, deutlich. Und ein Nein ist ein deutliches. Signal.
Wenn nicht deutliche Signale gesetzt werden, dass man es cool findet, dann ist es nicht die Aufgabe des Opfers, deutlich zu sagen Nein, sondern es ist die Aufgabe des, ich sag jetzt mal, Aggressors, überhaupt sich richtig sicher zu sein, dass die Person möchte, dass
sie ihren
Arschfinger, genau.
Gut, absolut richtig. Und gleichzeitig wirst du dadurch, dass du deinen beiden Söhnen das Richtige sagst, nicht die ganze Männerwelt verändern. Ja? Das heißt, es wird...
Genau, klar.
Das heißt, es wird Situationen geben, in denen Frauen ganz deutlich Nein sagen müssen, nicht weil es ihre Pflicht ist, sondern weil sie Vollidioten oder Menschen, die sich in dieser Situation zumindest wie Vollidioten verhalten, als Gegenüber haben. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man das kann. Und das ist nicht übrigens, also in dieser Situation ist es besonders wichtig, aber das betrifft ja nicht nur Frauen, das betrifft insgesamt Menschen. Oder zumindest mir geht es so, ich weiß, der Vagina-Expertin geht es auch oft so. Dieses erst zu spät feststellen, dass man etwas nicht will, und da muss es jetzt gar nicht um sexuelle Angelegenheiten, da kann es um irgendwas gehen, ja, und erstmal einfach so, der andere
du sitzt hier gerade in dem Podcast, wo du seit 12 Jahren...
wo du mich hineintheatert hast, obwohl ich das nicht will, weil ich...
Ja. Das ist so, das hast du so behauptet. Aber du hast auch, glaube ich, recht, ich bin da auch...
Und es ist einfach wichtig, dass man sich nicht nur spürt, sondern es gut genug spürt, dass man über das, was der andere will, auch, dass man sich da drüber spürt oder durchspürt. Ja? Weil wenn man kein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, ja, dann passiert es einem einfach ganz leicht, dass man glaubt, das, wie es der andere macht und will, wird es schon richtig sein. Und man selber hat wahrscheinlich eh nicht... Ganz kleines Beispiel. Vorgestern oder vor 3 Tagen, was weiß ich, die Vagina-Expertin hat einen Termin gehabt bei der Bank, und ich bin mit unserer kleinen süßen Maus am Naschmarkt in Wien unterwegs gewesen, und wir haben schon gesagt, wir gehen wieder in diesen einen Käseladen hinein, Käseland am Naschmarkt, weil wir dort letztes Mal beim letzten Banktermin einen Käse gekauft haben, der uns allen unglaublich gut geschmeckt hat, und den wollen wir wieder kaufen. Und der Termin von der Vagina-Expertin war aber schon vorbei, und wir sind zu dritt in das Geschäft hineingegangen, und wir haben uns von der Rechnung damals aufgeschrieben, wie dieser Käse heißt, französischer Name, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Und wir gehen hinein und sagen, wir hätten gerne den irgendwas, und sie sagt, okay, nimm deinen Käse, der ein bisschen aussieht wie ein Emmentaler, so was die Lufteinschlüsse, die Löcher anbetrifft, und fängt an runter zu schneiden, und ich schaue die Vagina-Expertin an, und sie schaut mich an, und wir schauen den Käse gemeinsam an, bis letztlich die Vagina-Expertin gesagt hat, das ist komisch, der hat irgendwie anders ausgesehen, der Käse, ja? Wir haben es beide eigentlich in Wirklichkeit, ja, es ist eine Frage von sofort wahrnehmen und sofort einfach sagen, wenn einem was auffällt. Ja. Unfähig bin ich manchmal, komplett unfähig. Wir haben es beide sofort.
Nein, es ist, man muss ja auch sich trauen. Man muss,
ja, eben, ist ja nicht und das nur, muss man sich merkt, schneller.
Der Käse ist falsch, sondern ist ja auch noch der. Oh, da muss ich ja was sagen, sonst schneidet die es
ja,
ab.
Ja, ja, ja. Und ist ja schon, aber sauer. Das ist, und genau das meine ich, das muss schnell gehen in manchen Situationen. Man muss sich selber immer spüren, man muss das, und das meine ich, man muss das Selbstbewusstsein haben, in jeder Situation immer sofort sagen zu können, was man gerade fühlt oder was man sich gerade denkt.
Das wäre ideal, aber es gibt viele Menschen, die haben das Selbstbewusstsein nicht. Es gibt viele Menschen, die die überhaupt nicht mit sowas rechnen, weißt du? Das ist das Problem. Die auf einmal eine Hand am Arsch haben und einfach geschockt sind und deswegen auch keinen Ton rausbringen.
Ja.
Und es ist eine sehr leichte, lustige Folge, wird es heute, merke ich. Aber ich finde, okay, weißt du was? Ich zeig dir auch was grenzübergriffiges Verhalten ist nämlich.
Irgendwann musst du auch noch erzählen, was überhaupt der Skandal in Holland ist.
Das erzähle ich dann auch. Und ich habe dir eine. Ich finde, eigentlich geht das gar nicht, ja. Ich bin jetzt nicht. Bild sich böse oder irgendwas, aber eigentlich geht es so gar nicht, dass ich eine, dass mich jemand gefragt hat, bist du noch verheiratet? Und ich so, ja, wieso fragst du? Aus privatem Interesse. Und ich so, wieso aus Privat? Ich habe dann absichtlich so getan, als ob ich diese Richtung, die eventuell angeschlagen
wird. Du hast dich doof gestellt.
Gar nicht, ich habe noch mal eine Chance gegeben und dann hieß es, es lohnt sich immer zu kämpfen für eine Beziehung oder irgendwas, habe ich geschrieben. Kämpfen und Zeit nehmen lohnt sich, falls dir das weiterhilft. Und dann so, weiß nicht, das Interesse bespannt eher aus böser Absicht, Bestand, glaube ich, sollte das heißen. Falls ihr es, Mann, Philipp, du stehst immer noch auf meiner Liste und langsam werde ich alt. Und jetzt stellen wir uns mal einfach vor, und ich wie gesagt, ich habe mich da in keinster Weise misshandelt gefühlt oder irgendwie, aber eigentlich, ja, finde ich, muss das natürlich in breit gesellschaftlich sein und ich finde, es geht nicht, dass man einem verheirateten Mann schreibt, bist du noch verheiratet, weil du stehst auf meiner Liste. Es ist, stell dir mal vor, ich würde irgendeine Podcasterin anschreiben und fragen, bist du noch verheiratet? Und wenn sie dann sagt, ja, ich hatte böse Absichten, so, hä, was böse Absichten? Mann, du stehst auf meiner Liste. Das ist eigentlich, weißt du, wenn man sieht, manchmal wird einem vielleicht auch bewusster, wie daneben etwas ist, wenn man mal kurz aus Spaß die Geschlechterrollen tauscht, ja. Und ich finde, was sagst du dazu?
Ich denke gerade drüber nach. Es ist das, was halt, ich meine, grundsätzlich Zustimmung, ja, der Faktor, der dann nicht berücksichtigt ist, und das ist die Frage, ob man den berücksichtigen soll oder nicht, ist, dass im Wesentlichen, im Großen und Ganzen, Ausnahmen bestätigen die Regel, im Großen und Ganzen historisch bedingt Frauen eher berechtigterweise Angst vor unangenehmen sexuellen Übergrifflichkeiten haben als Männer. Also ich behaupte, dass im Durchschnitt sich in vergleichbaren Situationen mit getauschten Rollen ein Mann wehrhafter fühlt als eine Frau, was nicht bedeutet.
Genau. Das habe ich vorhin auch gemeint. Das habe ich schlechter.
Das könnte man jetzt auch berücksichtigen und dann sagen, okay,
ich kann. Tue ich auch, deswegen sage ich auch, ich bin auch nicht
Entschuldigung. Ja, ja. Und das ist die Frage, ob man das berücksichtigt oder nicht, wenn man, ja, wir müssen halt aufpassen auch gleichzeitig, dass wir uns nicht alle, ich meine, es ist schön, wenn man Regeln hat, die sinnvoll sind, auf die man zurückgreifen kann, um das Miteinander möglichst sinnvoll und für alle beteiligten Personen angenehm zu gestalten. Absolut. Es ist immer die Frage, wie gleich schaltest du alle Menschen Unabhängigkeit von allen ihren Eigenschaften? Ja?
Also erstmal kann ich mich natürlich, könnte ich mich geschmeichelt fühlen, ja. Mhm. Das ist das Erste. Und da ist auch bestimmt ein Prozentsatz, nicht sehr bewusst, aber ich bin mir sicher, dass auch irgendwo wahrscheinlich, und da ich dachte, oh, das ist ja ein Kompliment, weißt du, so, ich stehe auf irgendeiner Liste. Und ich nehme es der Person auch nicht übel. Ich weiß gar nicht, ob die den Podcast noch hört, aber sie war mal Podcast-Hörerin. Aber und dadurch, dass der Happy Day Podcast der Happy Day Podcast ist, muss ich es ihr noch mal mehr verzeihen. Deswegen, ich nehme es ihr nicht übel. Aber es ist grenzwertig, jemanden, der verheiratet ist und Kinder zu. Also es ist, andererseits, es war höflich zu fragen, bist du noch verheiratet? Weil wenn, dann, aber sonst lasse ich dich ja jetzt in Ruhe. Aber ich finde, das kann man ja auch einfach, man hätte sich das sparen können zu sagen, ja. Du stehst auf meiner Liste.
Ja, ja, schon, aber du hast auch nachgefragt, also theoretisch hättest du es auch gut sein lassen können, denke ich mir jetzt gerade. Also wenn sie sagt,
wo habe ich nachgefragt?
Ich habe gesagt. Na, da wo du gesagt hast, du hast dich so absichtlich ein bisschen, ich nenne es jetzt dumm gestellt und hast so getan, als hättest du nicht schon gewusst, worauf sie hinaus wollte. Also du wolltest
das. Nein, das wusste ich übrigens wirklich nicht, weil es gibt, ich habe Gespräche geführt, wo da wirklich ein Interesse war, weil teilweise ähnliche Situationen, lange verheiratet, Krise, was weiß ich. Mhm. Und deswegen habe ich ja auch dazu gesagt, kämpfen lohnt sich immer.
Mhm.
Also ich habe
nicht. Also das hast du ihr jetzt geschrieben? Okay, das habe ich vorher nicht verstanden.
Ja, ja, das hatte
okay,
ich.
Okay, aber trotzdem.
Warte kurz, was habe ich genau geschrieben? Ja, damit hast du sie. Ich bin so happy darüber. Kämpfen und Zeit lohnt sich, falls dir das weiterhilft.
Ja, das hat sie befeuert. Okay, ich habe ihn verstanden. Das heißt, ich muss um ihn kämpfen und ich muss noch mehr Zeit investieren.
Also so habe ich es wirklich nicht gemeint. Ja. Ich hoffe, das glaubt man mir.
Nein, stopp, warte ganz kurz. Das heißt theoretisch, aber eigentlich, wo fängt es an, das mit der Liste ist halt ein Ausdruck der, ja. Okay, ja.
Aber da fühle ich mich auch hier an dieser.
Davor ist eigentlich alles okay, ne? Bist du noch verheiratet? Ist noch okay?
Ja, ich finde das auch eigentlich so für jemanden, den ich. Also, sie behauptet ja, sie hätte mich schon mal auf irgendeiner Party versucht, irgendwie in irgendein Zimmer zu locken. Ich wäre nicht drauf eingegangen. Ich kann mich daran nicht erinnern.
Also, ich glaube. Ich stehe da eher dazu, nach dem Motto, man wird ja wohl nochmal fragen dürfen. Bist du noch verheiratet? Ja.
Also wollen wir mal als Experiment machen, dass du jetzt Menschen, die du nicht im persönlichen Leben kennst, mit denen du auf Facebook befreundet bist, die verheiratet sind, dass wir jetzt einfach mal das Experiment machen, dass du genau die Message schreibst, die sie geschrieben hat. Und wenn danach gefragt wird, warum fragst du, dass du dann sagst, Mann, Gerda, du stehst auf meiner Liste. Und danach sagst, es war ein Experiment, aber einfach nur, damit du mal, das würdest du doch nie machen. Das ist das, was ich meine. Und ich finde, ich bin voll bei dir. Es hilft manchmal, die Geschlechterrollen umzudrehen, um zu zeigen, wie krass das wäre. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass es einfach fern der Realität ist, beide gleichzusetzen, weil diese sexuellen Übergriffe, Mord in der Ehe oder sowas, das ist einfach was, das geht fast zu 100% von den Männern aus. Also diese, oder Gewalt und wenn du guckst, wie viele Anzeigen sind und es jedes Jahr gibt, also es kommt nicht von ungefähr, dass Frauen, wie du vorhin auch richtig sagtest, da eine andere Range haben. Also und ich habe ja sogar vorher gesagt, dass ich eingangs, dass ich es eigentlich lieber auf Signale warten würde von der Frau, eindeutige Bekundung, bevor ich einfach ihr eine Zunge in den Hals stecke.
Ja, ja, ja. Sehr lieb von dir.
Und ich weiß. Und ich finde, ich meine, man bekommt immer mal solche Messages, ja. Und ich finde ja fast sogar, dass man als Podcaster, auch wenn das ja kein Promi-Status ist, aber in dem Fall ist jemand Konsument von etwas, wo man prädestiniert drin vorkommt. Und von daher ist auch so eine komische Ungleichheit. Weißt du, das hat sowas, die Person kennt mich nicht, die sieht nicht deine schlechten Laune, Augenringe, die riecht nicht deinen Schweißgeruch.
Du auch nicht.
Die hat ein Idealbild von ihr. Und ich finde immer, dass man sowas nicht ausnutzen muss. Deswegen ich auch damals schon, lange vor MeToo und allem, gesagt habe, Roman, das machen wir nicht, dass du mit dem einen Fan, wenn wir jetzt auf Tour sind, dass wir die hier pennen lassen, weil sie keinen Schlafplatz hat, weil das wird nicht gut enden. Du warst damals solo, muss man dazu sagen. Aber es ist so ein bisschen, das ist so, wenn wir unsere Fans ficken, die dann auch noch 10 Jahre oder 15 jünger sind, das ist einfach so, lass uns ein bisschen moralisch besser sein.
Ich weiß gar nicht mehr, worüber du sprichst. Aber
jetzt ernsthaft, soll ich dir sagen?
Ja, aber warte kurz, ich habe noch zwei Sachen. Erstens, ich muss schnell.
Also, halt, ich muss weg. Entschuldigung.
Nein, ich merke gerade, ich war doch nicht vorher pinkeln. Ich muss auch noch mal pinkeln gehen. Zwei Sachen. Erstens, schwuler Trafikant. Fällt mir ein zu, möchte ich erzählen.
Schwuler was?
Trafikant. Achso, das wisst ihr ja. Kioskbesitzer, genau, ja. Und das andere ist zum Thema andere Verbindung. Wurscht. Ich gehe mal pinkeln, dann sage ich's. Unterhalt.
Schwuler Trafikant. Oh, jetzt pass auf. Ich glaube, ich versuche jetzt mal ein bisschen wahr zu sagen. Und der Roman fühlt sich wahrscheinlich. Das ist übrigens das Interessante. Ich habe ja die Theorie, dass Männer, die so große Probleme mit Homosexuellen haben, die so, ich will nicht, dass die mir auf den Arsch guckt oder so, die so eine Angst haben, die haben natürlich, das ist natürlich eine Projektion, die haben Angst, dass sich die schwulen Männer, also darauf bezieht sich jetzt, weil mit Frauen haben sie natürlich überhaupt kein Problem, wenn die homosexuell ist, die haben Angst, dass die schwulen Männer das machen, was sie bei Frauen machen, ungefragt an Arschlangen, sexualisieren, objektifizieren, also die ganze Zeit nur so lechzend auf den Arsch gucken. Und der Roman hat jetzt dieses Erlebnis wahrscheinlich auch gehabt und kommt damit nicht klar. Und davon erzählt er uns jetzt. Erzähl vom schwulen Trafikant, Roman.
Ich muss dazu sagen, bevor ich pinkeln gegangen bin, habe ich überlegt, in diesen Krug hier zu pinkeln, aber er ist voll mit Wasser. Aber ich habe sogar drüber nachgedacht, ob ich das Wasser
vorher Wasser
runterstürzen
trinken
soll, damit ich reinpinkeln kann.
Oh Mann,
diese Zeiten sind vorbei. Das wären
nochmal gute alte. Ja, schade, Mann. Hättest du mir vorher gesagt, ich hätte dich überredet. Erzähl vom schwulen Trafikant, Roman.
Also ich bin ja umgestiegen auf diese, wie heißt das schnell? Ich habe vergessen, wie es heißt.
Ach so, du rauchst schon wieder diese komischen, ja.
Ich rauche keine Zigaretten mehr, sondern IQs von Philip Morris. Ist das so ein Ding, wo man so kleine Zigaretten reinsteckt, die werden nicht verbrannt, sondern verdammt. Werbung dafür. Ja. Stimmt, für den Tabakkonzern. Was ist das nächste? Rüstungskonzerne. Man. Kennst du das? Steyr STG 77, das Sturmgewehr. Ein fantastisches Gewehr. Auf jeden Fall, die Trafik, die hier in der Nähe ist, ja, da gibt es ein Trafikantenpärchen, mit denen ich immer wieder nett ins Plaudern komme, so ein älteres Pärchen, würde ich sagen, so knappe 60 Jahre alt, nette Leute, und sie hat einen Bruder, der ist auch manchmal da und macht das, und bei dem kommen so, also ich weiß eigentlich nicht, ob er schwul ist. Ja? Ich vermute es. Es kommen mehrere Sachen zusammen. Erstens einmal ist er sehr nett zu mir. Normalerweise sind Männer nicht nett zu mir. Und zweitens einmal so ein bisschen nachgezogene Augenbrauen und so vom Habitus, wie er sich bewegt und was er so sagt und auch schon Komplimente und zwei Feuerzeuge geschenkt und so. Ja, weißt du, was ich meine? Und er hat mir geborgt seinen Verdampfer. Ich sage, probier das doch mal aus, bevor du es machst. Ich verwende das nicht, weil für mich ist das nichts. Probier das mal aus, ob das überhaupt was für dich ist. Dann kannst du es sparen, das zu kaufen. Und eigentlich habe ich eh schon gewusst, dass ich mir kaufen will. Aber auch übrigens, auch weil ich es nicht geschafft habe, Nein zu sagen, habe ich das Zeug letztendlich genommen. Eigentlich, wenn ich
zum Beispiel. Du weißt nicht, wo er den Verdampfer vorher drin stecken gehabt hat.
Wenn ich zu mir ehrlich bin, dann hätte ich zu ihm gesagt: Nein, ist sehr lieb von dir, aber lass gut sein, ich kaufe es mir so und so. Ja, aber ja, okay. Wie auch immer. Und dann das letzte Mal hat er mich gefragt, irgendwie, gehst du eigentlich ins Fitnesscenter? Und ich so, nein, schon lange nicht. Und er so, ach so, weil es ist so, so irgendwie, ja. Ja. Mhm. Und,
also er ist nicht nur wahrscheinlich homosexuell, er ist auch noch ein dreister Lügner.
Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da einen Pickel am Penis, kannst du das mal anschauen? Und hat die Hose runtergezogen und hat einen Ständer gehabt. Dann hat er gesagt,
aber das ist zu, da kannst du nicht mit dem Fingernagel ausdrücken, Roman, das musst du ganz zart rauslutschen.
Nein, da war gar kein Pickel. Also ich habe zumindest keinen gesehen. Ich glaube, er hat es als Vorwand benutzt, um mir seinen Penis in den Mund
zu stecken. Ich habe meinem Sohn übrigens ein T-Shirt bestellt. Pass auf, ich will es nicht falsch vorlesen, um die Punchline zu versauen. Ich habe meinem Sohn ein T-Shirt, er fand es geile Idee und er will es auch anziehen. Ich hoffe, es kommt bald. Und zwar das T-Shirt. Mit einem
Foto von deiner Rosette drauf.
Nein, auf dem T-Shirt steht, I gotta see the candy first, then I get in the van. I'm not stupid. Okay, erzähl weiter.
Ja, gute Idee. Auf jeden Fall, das habe ich dann auch mal mitgenommen nach Hause zum Frühstückstisch, habe ich zur Vagina-Expertin gesagt, ich glaube, der ist schwul, macht Komplimente und so. Und sie hat dann gefragt, und wie findest du das, Komplimente zu bekommen? Habe ich gesagt, ja, eigentlich, es ist trotzdem nett. Ja? Es ist mir eigentlich egal, ob es vom Mann oder Frau. Es ist eigentlich von einem Mann fast angenehmer.
Findest du?
Also ich komme einfach weniger in Verlegenheit. Ja, ich kann es irgendwie fast besser nehmen. Ich weiß nicht. Es kommt dann für mich nicht so eine komische, da muss ich jetzt irgendwie, weil da war es ganz einfach, ja, ich habe dann, weil er hat dann gefragt, du wohnst ja da, gell, und ich habe gesagt, ach so, nein, ich wohne mit meiner Frau und mit meinen 5 Kindern im 18. und damit, ja.
Und seitdem ist er ein bisschen grummelig zu dir.
Seitdem war ich auch gar nicht mehr dort, ich weiß nicht, ja, aber ja.
This is the voice of Holland.
Bitte was?
This is the voice of Holland.
Möchtest du mir irgendwas damit sagen, gell?
Ja, wir kommen jetzt zur großen Geschichte, mein Freund. Du hast gesagt, ich soll die Geschichte nicht vergessen.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Es kommt noch irgendeine gute Blowjob-Geschichte mit dem Trafikanten.
Ich habe einfach gedacht, jetzt kommt sowieso wieder
so eine gehende Leere und dann bringe ich mal kurz den Skandal. Also, ich bin der größte Fan von Bose. Bose ist ein YouTube-Programm von, also BOOS von BNN Vara, das ist so ein Sender. Ursprünglich BNN heißt Barts News Network und Bart war so ein körperlich behinderter Komiker in Holland, der irgendwann gesagt hat, ich will meinen eigenen Sender haben und dann brauchst du nur so und so viele Unterschriften, dann musst du praktisch vom öffentlichen rechtlichen Sender Platz bekommen. Und der hat alles mögliche, die ganzen Kiff- und Drogensendungen und Sexsendungen und so. Also er lebt schon lange nicht mehr. Also was heißt schon lange, aber er ist irgendwann gestorben vor 15 Jahren oder so. Und Bose ist so ein Programm, was man im weitesten Sinne als einen Kunden, wie heißt es nochmal, die kämpfen für deine Rechte, sagen wir mal. Wenn du beschissen wurdest.
Konsumentenschutz.
Wenn du böse bist. Das heißt Bose. Dann versucht er das zu regeln. Und ich fand das immer sehr geil, weil es gibt ganz viele dieser Programme, ja. Also manchmal werden auch richtig große Firmen angeklagt, in Anführungszeichen. Manchmal ist es halt nur irgendein Dropship-Store, der Schrott aus China liefert und falsche Sachen und behauptet und sagt, nächste Woche ist deine Lieferung da und dann 3 Monate später hat man immer noch sein Zeugs nicht oder es kommt das Falsche und so weiter. Oder Influencers, die mit irgendeinem Cannafuel-CBD-Dreck Werbung machen und in Wirklichkeit ist da weder CBD noch irgendwas drin und es ist Verarschung. Solche Sachen. Ja. Und der konfrontiert die immer, aber was ich so gut finde, ist, dass er eigentlich immer versucht, der Tim Hoffmann, so heißt der, er versucht immer, es wirklich zu regeln. Also er versucht nicht einfach nur eine geile Konfrontation zu haben. So er rennt, es gibt ja ganz viele, es gibt hier ganz viele, wenn irgendwelche Handwerker die Scheiße machen oder ihren Job nicht fertig, aber das Geld nehmen und so, dann kommen die an, du bist ein Betrüger. Mm. Wann gibst du den Leuten das Geld zurück? Also die kommen so konfrontativ, dass man nie das Gefühl hat, die haben ein Interesse, den Fall zu lösen. Und Bose
anders als Annalena Baerbock in Russland.
Genau, also das ist ein anderes Thema und ich kann dazu nicht genügend sagen. Ich kann dazu nicht genügend sagen, um das zu übernehmen. Du könntest mich aufklären, aber ich habe das nur so am Rande.
Nein, ich habe gerade vorher die Pressekonferenz gesehen und da habe ich das erste Mal die Annalena Baerbock als Österreicher so richtig bewusst wahrgenommen und da hat sie wirklich einen schlanken Fuß gemacht. Hat sie, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt. Aber egal, lassen wir das.
Okay, gut, das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall hat Bose, ich bin Die Hard Fan, ich habe alle Folgen gesehen irgendwie. Ja. Ich mag auch total die Art der Montage, der Stimme aus dem Off, habe ich auch für Fatboy Phil, habe ich glaube ich sogar mal erzählt hier, habe ich mich da inspirieren lassen. Die machen das zwar komplett anders und reden nicht mit sich selber wie ich auf meinem YouTube-Kanal, aber sie erklären Sachen immer sehr geil. Also sie versuchen
mit einer Stimme aus dem Off in Die Hard, kann mich gar nicht erinnern.
In Die Hard? Achso, mein Film. Fatboy Phil habe ich. Hä, wovon Fatboy redest Phil? Du?
Hast du nicht gesagt, du bist Fan von den Die Hard?
Ich bin ein Die Hard Fan dieses Formats. Und die haben vor einer Woche angekündigt, dass sie, es gibt eine Folge, da sieht man im Hintergrund einen Teddy-Aufkleber von mir. Da habe ich gleich einen Screenshot gemacht und habe mich ewig gefreut. Cool. Auf jeden Fall haben die vor einer Woche gesagt, dass eine Sendung kommt über grenzüberschreitendes Verhalten, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung bei The Voice. Mhm. Ja. Der Talentshow, ja. Mhm. Und seitdem steht Holland Kopf, die The Voice, was gerade, die fing gerade an mit einer neuen Staffel, die wurde sofort gestoppt. The Voice wird wahrscheinlich nicht mehr weiter stattfinden in Holland. Ich habe das eigentlich sogar ab und zu ganz gerne gesehen. Mhm. Und es kamen so die ersten Geschichten raus. Marco Borsato ist so ein Älterer, der hat bei The Voice Kids wohl vielen Mädels an die, guck, und da wird es dann so teilweise, wo ich dann denke, ah, das kann aber auch mal passieren, an die Hüfte gegriffen, ja. Aber er hat ihn wohl auch an den Arsch gegriffen. Also da ist da, weißt du, es kann nämlich schon sein, dass du bei jemandem, der da irgendwie sich unterhält, der kleiner ist, dass du dich so runterbeugst, könntest an die Schulter dich festhalten. Ich würde es nicht machen, ja. Ich habe ja, gebe ja auch Unterricht oder habe viel Unterricht gegeben in Schulen. Ich habe nie Kinder angefasst. Ja? Mhm. Auch wenn ich, also dann stelle ich mich lieber ganz ungelenk hin, als dass ich mich auf den abstütze oder sowas. Mhm. Aber es war praktisch das absolute Medienthema, aber Bose hat gesagt, na, die Folge kommt am Donnerstag um 4 Uhr raus, wie immer. Und das war letzte Woche, kam das und es ist seitdem in allen Talkshows wird spekuliert und so weiter. Mhm. Und jetzt kam gestern die Sendung und ich habe sie zusammen mit Emily geguckt. Und da war zum Beispiel, also einer dieser Typen, und ich habe den total gemocht. Ich fand ihn so sympathisch und ich hätte das auch nie gedacht, was wieder mal beweist, und das sollte sich diejenige, die mir geschrieben hat, ob ich noch verheiratet bin, weil ich auf ihrer Liste stehe, vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Ihr kennt mich nicht. Natürlich kennt ihr viel von mir, mehr vielleicht als von eurem Nachbarn, aber trotzdem bin ich derjenige, auch wenn man sagen könnte, nicht unbedingt schlau, wie ich das anstelle, und du, aber wir sind diejenigen, die hier bestimmen, was wir an die Öffentlichkeit bringen. Und da bekleckern wir uns nicht mit Ruhm immer. Also wir suchen ja absichtlich die unangenehmen Sachen, aber trotzdem weiß man nicht. Es ist, man kennt jemanden nicht, solange man ihn nicht kennt und mal erlebt hat, ja. Und der hat, da kamen zwei Mädels, die von ihm sich sexuell belästigt fühlten und die eine hat dann, und das fand ich sehr herzerreißend, darf ich denn Vergewaltigung sagen? Ich weiß nicht, ob ich Vergewaltigung sagen darf, aber was er gemacht hat, ist genau, die kam ins Studio, der hat zu ihr gesagt, komm, ich helfe dir weiter, so, ich kann dich weiterbringen, weil sie ist bei The Voice nicht weitergekommen und dann hat er einfach irgendwann out of the blue ihr die Zunge in den Hals gesteckt und hat mit ihr geschlafen und sie war die ganze Zeit unter Schock. Mhm. Also sie hat auch nicht mitgemacht und so weiter. Mhm. Und sie hat gesagt, es hat sehr lange gedauert, bis sie verstanden hat, dass das eine Vergewaltigung war, auch wenn sie nicht Nein gesagt hat und ihn praktisch nicht versucht hat, sein Gesicht zu zerkratzen. Ja. Ein anderes Mädel, die auch nur als Zeugen geladen war, da kam er zu ihr nach Hause und die wollten eigentlich irgendwie irgendwas besprechen. Und dann hat sie hat er recht schnell so gesagt, oh, ich bin irgendwie ein bisschen geil, so wollen wir nicht und so. Und dann hat sie gesagt, ist sie zur Tür gegangen, hat die Tür aufgemacht und gesagt, geh besser, glaube ich. Und dann ist er sauer gegangen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht, weißt du, wenn du an der Tür, du musst auch das Glück haben, dass du zur Tür kommst und die Tür aufmachst. In dem Moment ist es schon wesentlich schwieriger für ihn, irgendwas zu machen. Und ich habe lange mit Alexi drüber geredet, diese Definition Vergewaltigung, ja. Und was auch vorkam, dass irgendwie in so einem Writers Camp, ja, wo ein Mädel war, dass die ganze Zeit so, komm, blas uns ein und was weiß ich, und die haben die ganze Zeit so Lachgas gedingst. Und dann hat sie irgendwann gedacht, so, ey, pff, dann habe ich es hinter mir. Wichtig jetzt, wichtig gut zuzuhören. Und ist mit einem hochgegangen. Und während sie mit dem busy war, kam dieser Ali B. von hinten und hat den Finger reingesteckt. Ohne dass sie überhaupt gemerkt hat, dass er kam. Und das war auch so ein bisschen, dass Alex sagt, aber ey, krass, was machen die Mädels aber auch so Sachen so? Und dann habe ich gesagt, ey, Victim Blaming? Weil ich finde, man hat immer noch das Recht, ja, mit einer Person Sex zu haben, auch meinetwegen aus Motiven, manche mögen die Nieder nennen, ja, also nach dem Motto, dann ich verschaffe mir da einen Vorteil vielleicht von. Andererseits kann man auch genauso sagen, wenn man unter Druck gesetzt wird, wenn man als Frau im Studio ist mit drei Männern, die ganze Zeit so, jetzt stell dich nicht so an, und es sind Menschen, die über einem stehen, dann finde ich, ist es schon eine nicht völlig freie. Also es ist natürlich eine freie Entscheidung, aber es ist ein unglaublicher Druck da. Und ich finde, man kann hier keinen Vorwurf machen. Und es gibt niemandem das Recht, von hinten zu kommen. Und das ist das, was mich so aufregt, so zu denken, die will, die so, das ist so ein Porno-Ding. Vielleicht müssen wir auch echt mal überlegen, wie bagatellisiert wir manche Pornosachen behandeln. Ich erinnere mich dran, ich habe noch nie so ein Porno gesehen. Aber ich habe ihn inzwischen, habe ich sie gesehen, also Fotos davon und so. Dieses, dass Frauen irgendwo hängen bleiben unterm Bett, du hast mal davon erzählt, und dann einer von hinten sich an ihr vergeht. Ich glaube, ich weiß, jeder, der Porno guckt, wird jetzt sagen, ich kann doch zwischen der Realität und Porno unterscheiden. Sonst wäre ich der größte Fremdgeher der Welt. Ja. Aber ich frage mich, ob man so eine Kultur so völlig uneingeschränkt, also jetzt nicht, dass man die regulieren muss, sondern dass man vielleicht einfach als Gesellschaft sagen muss, ey, das ist Kacke so. Und ich habe ja schon immer mich hier in diesem Podcast drüber aufgeregt, wie manche Frauen in Pornos behandelt werden. Es sind junge Kinder, die diese Pornos auch gucken. Ich weiß von einem Nachbarn, mit dem ich unterhalten habe, dass er mal reingegangen ist und sein 13-jähriger Sohn hat mit drei anderen den Mega, also wo eine echt so von vier Leuten praktisch an den Gliedmaßen festgehalten wird und ein Fünfter ihr in den Arsch fickt mit voller Gewalt. Also wo man nicht sagen könnte, da wurde ein Liebesakt gezeigt. Das Zweite, was bei der Voice noch war, ist, dass ein Bandleader, ja, also der Typ, der die Band, mit dem man dann natürlich auch proben muss und alles, der die Band, der spielt Piano, aber ist halt vor allem die erste Geige, aber halt in dem Fall das erste Piano, du weißt, was gemeint ist, dass der zu Mädels massenweise, also dass der zum Beispiel sagt, oh, bleib mal so stehen, das macht mich geil, oder oh, was hast du für einen geilen Rock an und so zu so Mädels, die ihm keinerlei Signale gesendet haben, und dass er dann auch oft so nach der Show, wenn eine rausgeflogen ist, dann draußen so, es tut mir leid, bla bla bla, und dass dann auf einmal gesagt hat, ich habe übrigens einen riesen Pimmel, und dann weggegangen ist. Und der hat denen auch Dickpics geschickt. Das Verschicken von Dickpics, es ist so viel Lagen, die ich davon, so viel Layers, so viel verschiedene Sachen, die ich davon nie verstehen werde. Erstens, und bitte, bitte, alle Frauen, die dazu beitragen können, das Gegenteil zu behaupten, bitte schickt uns eure Meinung, wir anonymisieren die, also wir werden, stellen euch nicht bloß, aber mich interessiert es, welche Frau geil wird oder irgendwie Interesse an einem Mann hat, weil er ihr ein Foto von seinem steifen Pimmel ungefragt schickt. Ob das, ich würde gerne wissen, ob das jemals vorgekommen ist. Ich glaube, es kommt ähnlich oft vor wie die Frau, die auf der Straße stehen bleibt und sagt, oh, du, hey, du da oben mit dem gelben Helm, hast du gerade nach mir gepfiffen? Ich habe immer auf dich mein ganzes Leben warte ich, dass mir jemand auf der Straße hinterher pfeift. Das ist das Erste. Zweitens, ein Pimmel, gut, man könnte über die Vagina Ähnliches sagen, ist jetzt nicht das Ästhetischste, was es gibt, was ich verschicken würde. Und der Dritte, also ich habe generell, wie vielleicht die meisten Menschen, auch wenn ich durchaus in die Sauna gehe oder mal am FKK-Strand, ich habe trotzdem so eine, ich geniere mich trotzdem, meinen Pimmel zu zeigen. Also ich würde mich nicht zum Beispiel in der Kunstschule in die Mitte setzen, nackt und mich malen lassen, ohne dass ich würde mich da... Ich würde mich damit nicht gut fühlen. Und es hat nicht mal was mit der Länge meines Penises zu tun. So unstolz bin ich jetzt da auch nicht. Aber wieso verschickt man eigentlich direkt das Beweismaterial, dass man zu weit geht? Weil vor allem der Schick des Mädels, die er nicht seit 20 Jahren kennt, sondern der Schick des einer, die er überhaupt nicht kennt und wartet, was passiert. Die kann es direkt an die Medien weiterschicken. Dann kennt jeder meinen Pimmel. Er muss vielleicht wirklich einen enormen Pimmel gehabt haben, dass er dieses Risiko gerne in Kauf nimmt. Was, sag doch mal was, du guckst mich die ganze Zeit so an, als ob du die mega Retourkutsche vorbereitest.
Nein, ich muss die ganze Zeit dran
denken. Ach, du denkst an die ganzen Dickpics, die du verschickt hast.
Nein, ich
hast
muss
die ganze Zeit. Hast du der Vagina-Expertin mal einen Dickpic geschickt?
Ich muss gerade die ganze Zeit dran denken, dass ich von meinem Pimmel einen Sticker gebastelt habe, den ich über Messenger verschicken kann, exklusiv für die Vagina-Expertin.
Kannst du ihn mir bitte schicken, ich lösche ihn sofort. Nein. Ich will einfach nur sehen, ob du Scheiße erzählst. Warum nicht? Steif oder schlaff?
Will ich nicht. Steif.
Ja, komm.
Ich kann es ja hier auf der Kamera zeigen. Okay.
Ich habe keine
Kamera,
womit ich das abfilme. Ich lasse meine Hände oben.
So, lass mal schauen. Ich habe es auch, glaube ich, einmal geschickt oder so.
Wie aber er müsste ja in deiner Auswahl, Sticker, in deiner Menüauswahl kommen.
Irgendwo müsste er da.
Schick ihn ihr nochmal, damit du ihn nein, in die Kamera halten kannst und sie gerade an der Kasse.
Das Lustige ist, es ist direkt unterhalb von deinem lüsternen Gesicht. Warte, ich muss
Scheiße, mal du bist gerade total unscharf. Manchmal bist du scharf, warte, manchmal bist du unscharf.
Ich kümmere mich gleich drum. Warte, ich muss nur vorher mal schauen, dass ich mich selber auch sehe, damit ich es mittig in die Kamera halten kann. Wo ist mein Skype?
Jetzt bist du gerade ein bisschen schärfer.
So, jetzt hat sich das Handy wieder gesperrt.
So. du hast aber nicht mal den Sack mit dazu oder so.
Nein.
Du hast wirklich nur den Pimmel.
Und hast du dich drüber gesehen noch?
Zeig mal. Jetzt zeig dir nochmal. Ah ja, genau. Auch noch das Hässliche. Oh mein Gott. Ja, die könnte man zusammen verschicken. Nein, was ich sagen wollte ist, der Typ hat es zugegeben, wahrscheinlich auch, weil er Dickpics verschickt hat.
Ja.
Also er weiß, er kann nicht viel sagen. Ich fand es total seltsam, dass John de Mol wurde dann interviewt. Der Erfinder der Show, der sie zwar nicht mehr produziert selber, aber eigentlich doch irgendwie sehr viel involviert ist. Der hat am Ende immer wieder gesagt, es ist wichtig in Zukunft, dass Frauen Nein sagen und dass sie so jemanden suchen und dass die an die Öffentlichkeit, das ist wichtig, dass sie das lernen. Und das Geile ist, dass der Tim Hoffmann dann, das war der letzte Satz in diesem Interview, dass er nochmal gesagt hat, und nochmal Leute, Frauen, ihr müsst Nein sagen, ihr müsst deutlich werden, ihr müsst euch trauen, an der man sagt im Holländischen, an der Glocke zu läuten, ja. Mhm. Und danach sahen wir nochmal so eine Expertin oder Autorin oder was weiß ich zum Thema sexuelle Übergriffe, die gesagt hat, es ist nie, auch nur in irgendeiner Weise, die Verantwortlichkeit oder die Schuld des Opfers. Und es ist auch nicht das Opfer, was irgendwas an seinem Verhalten ändern muss, sondern immer nur der Täter. Mhm. Und das fand ich so meisterlich, weil ich hatte mit Alexi teilweise die Diskussion, dass ich gesagt habe, nicht die Diskussion, sie war da mit mir einer Meinung, weil er hat das immer wieder gesagt, weil er hat, der Tim Hoffmann fragt, was könnte man daran ändern, was willst du machen oder wie kam es zu so einer Kultur und was weiß ich. Und er hat nicht einmal gesagt, ja, vielleicht müssen wir einen deutlichen Leitfaden haben, was geht und was nicht. Vielleicht müssen wir Mechanismen haben, dass sowas nicht passieren kann. Sondern es hieß nur, wir müssen es Frauen erleichtern, Nein zu sagen und Frauen müssen Nein sagen. Und natürlich, ich gebe dir diesen Punkt, natürlich hilft es ungemein, wenn Frauen Nein sagen. Aber als ich es mit Emily drüber hatte, was machst du in so einem Fall? Und dann sagt sie, ich würde wahrscheinlich kein Wort rausbringen. Oder und dann kam von ihr, aber der ist ja viel stärker als ich, wenn ich dann Nein sage und so. Weißt du, es ist an der verdammten, es ist die Pflicht vielleicht noch viel genauer zu beobachten, wie Personen reagieren, mit denen man Sex hat oder mit denen man Sex haben möchte und die nicht eindeutig drauf anspringen, sondern so einfach das so über sich ergehen lassen, weißt du? Und ich glaube, dass dann oft genug dann im Nachhinein man hört, oh Mann, die lag da wie ein Sack Kartoffeln, hat sich nicht bewegt, voll die. Weißt du, so aus der Kultur kommen wir, ne? Das, also nicht, dass ich jetzt, aber es gibt so viele Geschichten, die ich mitbekommen habe früher, wo es den Aufschrei überhaupt nicht gab. Auch am Internat, es gab den Aufschrei nicht so her, aber die war doch total betrunken. So, wie kannst du da jetzt noch rumrennen und stolz drauf sein? Und das Schlimme ist, dass zu diesem Erlebnis, ja, wo wahrscheinlich viele Geschichten, die Frauen oder die Mädchen damals sich im Nachhinein am nächsten Tag bestimmt nicht toll gefühlt haben und bestimmt sich scheiße gefühlt haben, auch noch der Täter mit der Tat eigentlich noch hausieren geht, angibt und sie dann noch die Schlampe ist. Und das ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß gezeichnet, aber eigentlich ist es schon so ein bisschen das, was wir in unserer Jugend sehr viel miterlebt haben und wahrscheinlich jeder meiner Generation wird sagen, ja, kenne ich massig Geschichten. Man wusste zwar damals schon, und das hat mich damals schon gestört, ist, wenn eine Frau mit vielen Leuten schläft, ist sie eine Schlampe und ein Mann ist ein Held. Ja? Aber diese Kultur hat sich ja bis heute sehr aufrechterhalten. Ich finde, wir sind viel besser unterwegs als damals. Ja? Also ich finde, wir sind in einem guten Wandel. Ja,
kultureller Wandel braucht Zeit. Das ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, er findet zumindest statt. Ja?
Und wir sind schon einige Schritte weiter.
Ja.
Ich frage mich, ob ich am Anfang mich völlig... Also ich muss dazu sagen, ich muss nochmal zu Ende sagen, ich gehe teilweise sehr hart mit mir ins Gericht. Ich finde aber auch manchmal zu Recht.
Ja, ja, ich mit mir auch. Also wenn du das Thema ansprichst und wir auch meine Verfehlungen da nochmal in den Fokus rücken. Ich verstehe, es fühlt sich scheiße an. Man muss sich halt...
Ich würde gerne die Person, das ist meine Frage, Entschuldigung,
ja,
ob das bei dir auch so ist. Ich habe das tierische Bedürfnis, mich bei Menschen zu entschuldigen, nicht um mein Gewissen reinzuwaschen, einfach nur um wirklich deutlich zu sagen, hey, nur damit du es weißt, es war total kacke, wie ich mich damals verhalten habe. Auch mit diesem einen Typen in dem Skatecamp, dem Reutlinger, den ich bis zur Weißglut gebracht habe, weil ich seinen Schwabenakzent nachgemacht habe. Habe ich hier mal thematisiert und hat einer geschrieben, ich bin der Typ aus dem Skatecamp aus Reutlingen und dann irgendwann, ah, nur Spaß. Und es war ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte das gerne gehabt. Und ganz ehrlich, wenn dieses, ich bin nicht auf der Suche nach einer Absolution. Ich würde dieser Person das einfach nur sagen wollen und ich akzeptiere es völlig, wenn sie sagt, du dummes Arschloch, du hast mir meine Jugend versaut. Weißt du so, dann würde ich sagen, völlig richtig, aber I wanna own it. Und ich finde, das ist der erste Schritt. Hat es gerade geklingelt hier?
Ich habe nichts gehört.
Es ist der erste Schritt, um das zu durchbrechen, ist to own it. Also, dass wir eben nicht verneinen oder bestreiten, sondern, und das Krasse ist, Entschuldigung, ich unterbreche, ich wollte es gerade was sagen, aber ich muss es loswerden, weil es ist sehr interessant. Es gab danach im späten Abendprogramm eine runde Tischdiskussion, ja, mit, ich gucke ganz kurz mal, weil mein Sohn, ich sehe das nicht, mein Sohn kommt eventuell, glaube ich, früher von der Schule, und da war eine Expertin zum Thema sexueller Missbrauch, die mit Menschen, mit Opfern arbeitet und so weiter. Und die hat nämlich gesagt, als eine sich sehr echauffiert hat, was für ein Monster dieser Ali B., wer hat gesagt, das ist überhaupt nicht hilfreich. Diese Aggression, also es gibt ja auch diese bescheuerten Pedo-Hunter und so weiter, diese Aggression, dieses zum Monster machen, bringt weder dem Opfer noch dem Täter was. Und vor allem nicht der Gesellschaft und der Lösung des Problems. Sie hat nämlich gesagt, wir müssen, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es besser ist, für Opfer, wenn man ruhig bleibt und alles, also wenn man denen sagt, ja, es ist schlechter für den Heilungsprozess und alles, wenn man hingeht, dieses Tier, den müssten wir erhängen, was für ein Monster, sondern man muss ruhig bleiben. Die hat gemeint, das sind auch teilweise Väter, teilweise Nachbarn, teilweise Ehemänner und die Taten sind unakzeptabel, aber wir müssen emotional ruhig bleiben. Ja. Und ich glaube, das ist deswegen auch so sinnvoll, weil sonst Leute, so beobachte ich es immer wieder, schnell in die Defensive gehen. Auch bei solchen Diskussionen, ja, ich habe eine Folge gemacht über Frauen, Sexismus im Laufen. Und ich habe danach von so manchen älteren Männern gehört, oh, als ob jetzt jeder Mann ein Vergewaltiger ist oder als ob man nicht mal mehr einer Frau hinterher gucken dürfte und so. Und die haben sich dann sehr schnell angegriffen gefühlt, ja, weil, weil halt gesagt wurde, das darfst du nicht. Und das ist so ähnlich wie bei diesem Rassismus-Ding. Wenn ich irgendwo in Oberwimpfelbach einer Oma begegne, die in der Bäckerei einen, nicht einen Schaumkuss bestellt, sondern mit dem N-Wort, dann kann ich sagen, du blöde Fotze, du Rassistin, schäm dich. Oder ich kann sagen, ich komme auch aus einer Zeit, wo man das so genannt hat. Übrigens, sie wussten es sicher nicht und deswegen bla bla bla. Weißt du, also ich kann die auch aufklären und nicht gleich verurteilen und komme damit wesentlich weiter, wenn nicht mein Ziel ist, wie bei den Social Justice Warriors im Internet, einfach mir selber auf die Schulter zu klopfen, sondern wenn mein Ziel ist, wirklich was am Problem zu ändern, die Gesellschaft zu verändern, dann kann ich natürlich immer sagen, aber ich bin im Recht, der hat das N-Wort gesagt und der steht noch dazu und der findet es noch toll, der macht doofe Witze und so, aber wie kann ich will doch eigentlich, dass das N-Wort nicht mehr gesagt wird, nicht, dass ich Leute verurteilen kann. Entschuldigung, jetzt du.
Nein, nix, alles gut, schlaue Sachen, sagst du da, für volle Zustimmung. Finde ich großartig. Was mich zwischendurch beschäftigt halt ist auch, weil ich habe es eh auch schon mal im Happy Day Podcast erzählt, ich bin ja mit der Vagina-Expertin schon in die Schule gegangen und in der 7. Klasse, wo wir gemeinsam waren, da habe ich sie ja auch mal so am Tisch trocken gebumst.
Das ist nicht witzig. Das ist das Schlimme.
Man darf, ja, naja, ja, nein.
Ich muss drüber lachen, weil ich muss lachen, weil ich mir den kleinen Roman vorstelle, in der in der 7. Klasse, was gar nicht mehr so klein ist, also da hattest du wahrscheinlich schon Haare am Sack, sie von hinten trocken fickt, aber ich weiß.
Nein, nicht von hinten, nicht von hinten, sie ist am Rücken gelegt. Und es war bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch.
Missionarsstellung sozusagen.
Ja, es war, genau.
Sie hat sich über sich ergehen. Hast du mit ihm mal drüber gesprochen?
Ja, also es war bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch einvernehmlich, bitte Vagina-Expertin, sprich mich darauf an, wenn ich jetzt einen Scheiß erzähle, aber so habe ich es in Erinnerung, dass wir drüber gesprochen haben, einvernehmlich, aber irgendwann ist es ja auch zu wild geworden, aber ich glaube, dann hat es...
Als du angefangen hast, den Reißverschluss aufzumachen.
Nein, ich glaube, oder ich weiß nicht mehr genau.
Hattest du ganz ehrlich,
aber das,
du hattest einen Steifen?
Nein, für mich...
ich hatte beim Stehblus-Tanzen schon einen Steifen. Ich glaube, ich könnte bis heute nicht mit irgendjemandem irgendwelche Trockenfick...
Ja, es war noch jemand im Raum auch und so. Es war, also für mich war das damals, unabhängig davon, dass ich sie damals auch schon scharf gefunden habe, war das in diesem Moment, ich möchte nicht sagen unschuldig gemeint, aber es war ein Spaß, von meiner Seite aus, der definitiv zu weit geht, natürlich. Ja? Also ich möchte mich nicht rechtfertigen und sagen, es ist okay, dass ich es gemacht habe. Ja? Sondern ich muss mich halt versuchen, in meine Lage von damals zu versetzen und irgendwie unreflektierter Spaß irgendwie. Ja? Total übergriffig und ich meine, wir waren bis zum gewissen Grad auch körperlich, wir hatten nichts miteinander, aber wir haben miteinander getanzt und wir haben die Hebefigur aus Dingsbums, aus Nobody Puts Baby in a Corner, Dirty Dancing.
Du hast beide Daumen versenkt.
Nein, wir haben generell Ausdruck tanzt und so haben wir, wir waren schon körperlich, aber das war eine Grenze, die ich überschritten habe. Also wenn sie sagt, das ist mir eigentlich schon zu weit gegangen, dann ist es natürlich das klare Signal dafür, eine Grenze ist überschritten worden. Ja. Das Gefährliche ist ja irgendwie, weil du sagst, du hast so ein schlechtes Gewissen und kannst teilweise nicht schlafen. Ja, ich kann es nachvollziehen.
Nein. Ich habe sehr oft so Phasen, wo ich denke, ich muss mir verzeihen, weil ich kann nichts dran ändern. Ich finde diese Person nicht mehr. Ich habe es versucht. Ja. Ja. Und ich nicht, dass das mein Bauchgefühl wegkriegen würde. Vielleicht wird es das verstärken. Aber ich kann zumindest gar nichts wieder gut machen in der Hinsicht, dass ich der Person vielleicht im Nachhinein so ein Gerechtigkeitsgefühl gebe. Und es bringt auch nichts. Und ich wurde ja auch gebullied. Ja, ich habe ja sogar meine MeToo-Geschichte mit dem Typen, der mich da versucht hat, ins Klo zu locken, wo ich 2 Jahre lang mit größter Angst immer durch die Stadt gelaufen bin, weil ich Angst hatte, den zu sehen. Also wirklich, das hat mich richtig übel beschäftigt, obwohl ich ja nicht mal berührt wurde. Also was ich damit sagen will, mir ist ja auch Schlechtes widerfahren. Ja, und ich habe es überlebt. Weißt du, und vielleicht geht es der Person auch gut. Ich glaube nicht, dass dieses Event ihr ganzes Leben beeinflusst hat. So schlimm war das jetzt auch nicht. Ich habe einfach dumme Sprüche gemacht, ja. Und dass ich mir verzeihen muss. Ich habe mit Alex gesprochen, soll ich mir verzeihen? Ist es gut? Ist es eigentlich gut, dass ich leide? Oder muss man sich dann auch irgendwann mal es gut sein lassen? Und ich habe ein extreme... Ich glaube, das ist mein Sohn. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe eine extreme Neigung, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist.
Das ist bei mir anders. Ich glaube ja, dass das alles auch ganz viel damit zu tun hat, mit seinen eigenen Gefühlen auch in Kontakt zu kommen. Wir
auch nicht.
Schieben ganz viel. Philipp, ich glaube, ich bin da letztens drüber gestolpert. Irgendwie so kam das aus der ESO-Ecke, ich weiß es nicht mehr. Ja? Aber ich muss mich in Wirklichkeit viel mehr spüren, als ich es tue. Ja? Ich glaube, was ich schön finde, ja, bei dir, dass du mit deinen Gefühlen überhaupt so in Kontakt kommst, ja, dass du dir da so aufrichtige Gedanken machst, ja, und ich stimme mit dir überein, es ist wichtig, sich zu verzeihen, ja, Sachen, die man nicht ändern kann, die scheiße waren von einem, die waren scheiße, aber es bringt tatsächlich nichts, an ihnen festzuhalten. Ja.
Das Beste, was man machen kann, ist aus ihnen zu lernen, sie zu benennen und zu sagen, fuck, da war ich falsch unterwegs und das mache ich nicht nochmal.
Die Frage ist, ob man sich damit auch vielleicht zu leicht macht, Sachen wegrationalisiert. Zum Beispiel, wie soll ich sagen, meine Opfer, ja, die nenne ich jetzt einfach einmal meine Opfer, das ist ganz schön heftig für mich schon einmal, das überhaupt so zu sagen, ja, weil es hört sich so dramatisierend an. Ja. Aber die Frau im Kinderwagen, die Frau mit dem Kinderwagen, die war in dem Moment einfach mein Opfer. Ja.
Ja. Aber womit macht man sich zu einfach mit dem Rationalisieren, dass wenn man sagt, ja, so ist es halt, Kinder sind halt.
Bei mir muss ich drüber nachdenken, ob ich nicht sage, ja, kann ich eh nicht ändern, war nicht richtig, ist wichtig, dass man es nicht macht. Weiß nicht, ob ich.
Du wirst ja, diese Frau wirst du nicht finden. Also da kannst nicht, du nichts.
Das ändern, weiß ich, einfach. Ja. Also ich. Also
du könntest jetzt Flyer überall aufhängen, so wie vermisste Katze, so wer wurde damals. Hey! Machst du dir was zum Mittagessen?
Ich gehe noch Essen packen, es ist halb 12.
Was gehst du noch? Ja, du wartest noch. Okay, aber nicht Schramm hier, gell? Gut. Entschuldigung. Also ich finde, also man rationalisiert, man muss es loslassen. Was man machen kann, ist da, wo man wirklich die Chance hat, die Person wiederzufinden, also diese besoffene Geschichte. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das, dass sie vielleicht nicht mal es was zu verzeihen gibt, sondern einfach nur wir. Es gibt ja auch Grenzfälle. Es gibt ja auch wirklich Fälle, wo man im Nachhinein denkt, war das Kacke oder war das nicht Kacke, wo die Person sagt, war überhaupt nicht Kacke. Ich hab mal ein Video gesehen von einem Nachbarn, wo irgendwie so eine Gruppe von 10 Breakern mit 2 Frauen wildesten Gruppensex haben und die Frauen waren auf jeden Fall ziemlich besoffen und ich habe gesagt, ey, sorry, schöne Trophäe hier, aber ich finde das echt grenzwertig. So, ich weiß nicht, ob die da Bock drauf hatte, wirklich, ja. Und die ganze Zeit und so. Und das hat ihn so beschäftigt, und das fand ich im Nachhinein echt großartig, dass er zu ihr hingegangen ist und gesagt hat: Sag mal, war das irgendwie grenzwertig? Hast du dich da wohlgefühlt bei und was weiß ich? Und dann hat sie wohl gesagt: Ja, nö, gar kein Problem. Ob das jetzt die Wahrheit ist, wissen wir auch noch nicht. Aber ich finde, das ist das, was man machen kann, wenn man, wenn es einem auf der Seele liegt. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob du dieses besoffene, dieser besoffene Dreier, ob du die Person noch in deinem Dunstkreis hast.
Weiß ich selber auch nicht. Kann ich versuchen herauszufinden. Ja? Und da, das meine ich, ja. Schau. Einerseits ist, dass ich selber oder wir alle drei sehr besoffen waren, ist einerseits Fakt, andererseits auch zu einfach vielleicht eine leichte Entschuldigung. Ja, ich war ja auch besoffen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es sind
andererseits Umstände. Andererseits war ich es auch tatsächlich. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage, inwieweit entbindet mich das nicht juristisch, ja, sondern für mich moralisch von meiner Schuld in dieser Situation. Wo ziehe ich die, wie besoffen mache ich mich selber besoffener, als ich war? Nein, wir waren alle drei sehr besoffen. Ich war nicht so besoffen wie sie. Ich war zumindest nicht besoffen genug, um nicht zu merken, dass ich nicht so besoffen bin wie sie. Aber ich war schrecklich besoffen. Und es ist,
es ist eine schwierige Sache. Und ich finde ja auch, ich finde auch wichtig, dass wir drüber reden. Und ich bin mir sicher, es gibt eine Menge Hörer, die sagen, oh mein Gott, wie genervt. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, oh, was seid ihr für schlechte Menschen gewesen? Das wusste ich gar nicht. Obwohl wir es ja immer ansprechen. Aber ich, wie gesagt, ich, vielleicht, ja, vielleicht, blase ich auch Sachen auf und dramatisiere sie im Nachhinein. Vielleicht, aber ich glaub's, ich fühle nicht so. Ich glaube, dass in mir ein Radar ist, vielleicht, oder wie du nennst das, in meinen Gefühlen so gut kommuniziert, dass ich denke, ey, das fühlt sich, das war Kacke einfach. Und hätte ich die Möglichkeit, würde ich mich dafür entschuldigen und hätte auch null Probleme, wenn die sagt, du bist so ein Wichser, ey, ich fand's richtig Kacke, denk jetzt bloß nicht, also was ich damit sagen will, ich mach's nicht, um das schlechte Gewissen zu killen. Ich mach's dafür, um zumindest alles gemacht zu haben, um irgendwas wieder gut zu machen für die Person. Und im Notfall wäre das dann, dass die Person sagt, du denkst, du bist ein Arschloch und meinetwegen mir 2 Stunden lang erzählt, wie schlimm das für die Person war damals, dass ich dumme Sprüche, also wie gesagt, ich habe die nie körperlich, ich habe sie nie bedroht oder irgendwas, aber ich habe halt einfach so mich abfällig über sie geäußert. Und das hat der Person so wehgetan, dass sie einmal mit einer Freundin mich konfrontiert hatte in der Stadt und die Freundin mich so richtig öffentlich ausgeschimpft hat, wo ich völlig, da habe ich schon wirklich gedacht, so, oh mein Gott. Und dann hat sie irgendwelche Typen losgeschickt, um mich, irgendwelche Skinheads, um mich zu verhauen. ich mache da überhaupt, es hat so lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe und dass diese Freundin nämlich so angemotzt hat, dass die diejenige war, die diese Jungs auf mich geschickt hat und dass die diejenige war, die bei mir in der Schule überall hingeschmiert hat, wir kriegen dich und Hakenkreuz und so weiter. Mhm. Dass es danach erst irgendwann Klick gemacht hat, dass ich hier nicht das Opfer bin. Ja? Mhm. Weil ich hatte Angst. Ich hatte 2 Jahre lang Todesangst. Weil es kamen wirklich Leute und gesagt, ey, da bei der grünen Halfpipe waren in Rüppur waren so Skinheads, so 3 Stück, die haben die gesagt, wo ist Philipp Jordan, wir hauen dem aufs Maul. Mhm. Ich war 14, so, ey, ich hatte Todesangst. Und auch in der Unterführung stand das und so. Und es kam von diesen Typen, ja, aber die wurden, vielleicht war es auch der große Bruder von ihr oder so. Und ich mache denen jetzt überhaupt gar keinen Vorwurf. Die kamen auf jeden Fall, waren in einem Hollywood-Film, wären die Guten gewesen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich denke einfach nur, es kann nicht falsch sein, sowas auszubuddeln. Es muss irgendwann, wenn du merkst, ich kann ja doch nichts dran ändern, bringt es auch nichts, sich da, es hilft ja, der Person, die kriegt es ja nicht mal mit. Es hilft dir nichts, wenn ich nachts schlaflos bin. Ich habe ja sowieso schon gelitten auch für diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob das für sie schon Genugtuung genug war. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, dass wir hier drüber reden und Leuten bewusst machen, hey, geht mal selber hart mit euch ins Gericht. Wo war es wirklich immer so, dass die andere Person, also ich habe mit sexuell jetzt nicht so wahnsinnig viele Geschichten, aber ich stelle mir zumindest die Frage bei dieser, mit der ich geflüchtet bin vor dir, ob ich da im Nachhinein, ob die Signale eindeutig genug waren, dass ich da mit der Hand in die Hose dürfte. Heutzutage würde ich das so nicht mehr machen, selbst wenn ich mit jemand knutsche, wenn da nicht auch irgendwie das körperlich so eine, was ist, knutschen heißt ja noch nicht, ich bin für alles zu haben. Und ich, das auch wenn es uns den Kopf kostet, ich finde es gut, dass man darüber redet, weil erst dann, wenn die Täter bereit sind, auch zu sagen, ja, das war Kacke, dann können wir erst diese Kultur durchbrechen. Und ich habe dieser Typ, dieses Opfer hat gesagt, das Einzige, wovor ich richtig Angst habe, ist vor seiner Reaktion, dass er das leugnet oder dass er mich hinstellt als was weiß ich was, dieser Alibi. Und genau das ist passiert. Der hat schon, bevor die Sendung ausgestrahlt wurde, gesagt, absoluter Blödsinn, bla bla bla. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, das ist alles Lüge, obwohl er nicht mal wusste, welche Geschichten das waren. Und er wurde gefragt von dem Tim Hoffmann, ob er denn mit Kandidatinnen Sex hatte. Und daraufhin hat er gesagt, das ist ja irrelevant, ob er Sex hatte. Weil einvernehmlicher Sex wäre ja nicht irgendwie jetzt eine Straftat. Und ich finde halt, wenn du verdammt noch mal Musikproduzent in einer Castingshow bist, wo die Leute auch wirklich davon abhängig sind, von dir unter anderem, ob du weiterkommst, dann hat man da grundsätzlich, dann kann man meinetwegen, wenn man sich in die Person verliebt, sagen, hey, wenn dieses ganze Ding vorbei ist, können wir uns gerne mal treffen zum Abendessen oder was weiß ich, aber dass man mit der Sex hat, ist ähnlich wie wenn ein Lehrer mit einer Schülerin Sex hat. Das ist einfach was, auch wenn die verliebt ist, man macht es nicht, weil die ist einfach nicht unbefangen. Das ist sie nicht. Siehst du anders?
Nein, ich sehe es nicht anders, aber ich glaube, das Spektrum ist größer. Ich habe Angst vor einer Überregulierung. Also ich möchte es zum Beispiel nicht ausschließen, ja, dass, gehen wir mal, damit es juristisch einfacher wird, davon aus, dass beide volljährig sind. Und es gibt eine Lehrerin, die ist 35 oder einen Lehrer, der ist 35. Lassen wir die Geschlechterrollenverteilung jetzt mal weg. Wir sind
wieder bei der zweiten Happy Day-Folge und einer Kronenzeitung-Artikel, aber gut.
Und einer Schülerin oder einem Schüler, 18, volljährig, und die verlieben sich ineinander und stell dir mal vor, die kommen zusammen und sind 20 Jahre lang glücklich.
Macron.
Macron. Ja. Ich möchte das auch nicht, das möchte ich auch nicht verbieten, zum Beispiel.
Aber du meinst, nachdem sie auf der die Schulbahn nein, abgeschlossen ist, willst du, also ganz ernsthaft, du findest, dass ein Lehrer auch mit einer Schülerin eine Liebesbeziehung haben dürfte?
Nein, warte mal kurz. Stelle mal vor, es passiert und stelle mal vor, sie sind zusammen und stelle vor, aus irgendeinem Grund, den wir uns halt nicht erklären können, weil wir uns in dieses Reglement halt eingelassen haben und sagen, ja wirklich, das geht nicht, das geht nicht. Aus irgendeinem Grund fragst du sie nach 20 Jahren und sie oder er, der Schüler, die Schülerin sagt, die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe nie etwas bereut. Es war von Anfang an Liebe. Also ausschließen möchte ich es nicht. Klar, es ist wahrscheinlich ganz sicher nicht die Norm.
Ich möchte ausschließen. Ich möchte ausschließen, dass jemand, der als Lehrer arbeitet, in irgendeiner Weise mit Schutzbefohlenen, weil das sind sie, sich verliebt. Der muss das besser wissen. Der hat eine Machtposition.
Liebe ist aber gegenüber. Keine Frage von Wissen gleichzeitig. Also oder
es passiert, es passiert, ja. Es passiert und es mag aus den lockersten Motiven sein, aber es muss klare Regeln geben, wenn man Lehrer ist, dass man es dann trotzdem nicht macht. Und man kann, weißt du, es gibt viele Frauen, die ich sexy finde und die wahrscheinlich auch mit mir die Signale ausstrahlen und was weiß ich, wo ich zum Beispiel, weil ich verheiratet bin und treu bin, sag nö. Und genau das erwarte ich von einem Lehrer. Der kann, ist nicht so, der kann auch Nein sagen und dann lernt er 3 Wochen später eine kennen, mit der er 20 Jahre zusammen sind und die sind beide happy, aber halt nicht mit einer Schülerin. Das geht nicht.
Ich weiß, dass es so ist. Du bist halt, du sagst halt nö und siehst diese Person dann auch nie wieder oder im Ideal, versuchst wahrscheinlich den Kontakt dann irgendwie
nein, zu, also pass auf. Zu vermeiden. Ich versuch's dir ein bisschen, weil ich verstehe, dass du so dieses rigorose No-Go. Dann, wenn das die Frau deines Lebens ist, dann warte, bis die reguläre Schulzeit vorbei ist. Im Studium und so ist es ja übrigens was anderes, aber auch da ist es eine grenzwertige
Oder Geschichte. Lass dich an eine andere Schule versetzen.
Ja, zum Beispiel. Aber dann kommt natürlich noch die Frage, wie alt ist er, wie alt ist sie. Da gibt es ja auch Regularien und wir müssen diese Grenze irgendwo ziehen. Ich verstehe das, weil manchmal denkt man, was, der ist jetzt ja, gerade mal 19 und sie ist so und so alt, aber wir müssen das irgendwo machen, sonst wird es kompliziert. Mhm. Ja. Und wir haben, glaube ich, wir haben lange darüber geredet. Ich weiß was, der Dennis hat so eine nette Mail geschrieben, aber ich glaube, die passt einfach kontextuell heute nicht rein. Die machen wir das nächste Mal. Und das nächste Mal haben wir auch noch eine Mail von einer Hörerin, die mich angeschrieben hat, die so verliebt ist. Und die hat irgendwie jetzt jemanden auf die Reise geschickt und hat ihm vorm Abfahren gesagt, dass sie große Happy der Hörerin ist und ist irgendwie sehr aufgeregt, ob die Person jetzt, was die von Happy Day findet. Also es klang fast schon so, als ob sie das so eine Art Benchmark-Voraussetzung macht. Ob sie mit ihm, ob das was wird, aber nein, sie ist sehr verliebt und sie hofft, dass das was wird und
dein Sohn zersägt im Hintergrund schon ein halbes Rind, glaube ich.
Ja, genau. Sie wollte die Geschichte auf jeden Fall uns schreiben und sie hat es gestern nicht mehr geschafft und dann, weil ich habe gesagt, wir nehmen heute auf und sie macht das auf jeden Fall dann.
Ich habe auch etwas wahnsinnig, mir ist was wahnsinnig Nettes widerfahren nach der letzten Folge. Das möchte ich schon noch in der Folge noch sagen. Es sei denn, das geht weiter mit dem Gekreische.
Es hört sich nicht so an, als hätte der keinen Bock mehr.
Ja.
Okay. Ich hoffe, das geht den ganzen Tag. Ich habe heute noch eine Podcast-Aufnahme.
Ich erzähl's das nächste Mal. Ich erzähl's
okay.
Das nächste Mal.
Du hast recht. Ja? Du hast vielleicht recht. Okay. Hey, Leute. Wie gesagt,
ich sag dir was, Philipp, stopp, entschuldige an dieser Stelle kurz, ich find's sau spannend, mich auf diese Art und Weise über solche Dinge, mich mit dir zu unterhalten. Ich brauch da nicht einmal Comedy dabei.
Nee, brauchen wir auch nicht. Ja. Das ist der, weil wir haben als Happy Day Podcast uns schon immer das Recht rausgenommen, total ernste Sachen zu besprechen. Und ich find's wichtig, das ist so eine Art Therapiestunde und wir sind natürlich dadurch ein leichtes Ziel, ja, es kann jetzt jeder herkommen und sagen, was bist du für ein Arschloch, du warst so ein Bulli oder so und ich weiß ja, was ich war und wie ich war und inzwischen bin ich etwas relaxter, was irgendwelche Kommentare von Leuten, die mich nicht kennen, angeht.
Man muss sich einfach die Frage stellen, was ist überhaupt ein guter Mensch? Gibt's das? Wenn ich es nicht bin, gibt's das dann überhaupt, einen guten Menschen?
Es gibt so viele Menschen, wo ich denke, die sind so viel besser als ich. Und ich versuche aber, ich hoffe, man merkt, dass ich versuche zumindest irgendwo auch ab und zu mal ein guter Mensch zu sein. Mhm. Das versuche ich wirklich. Und ich finde es sehr gut. Ich möchte bitte, falls Frauen, ob ihr positive oder negative Erfahrungen gemacht habt, schickt uns an happydaypodcast@gmail.com eure Erfahrungen mit Dickpics, weil ich finde, dass das so gute Geschichte. Ich habe mal eine Freundin gehabt, also eine Facebook-Künstlerfreundin aus Schweden, und die hat irgendwann geschrieben, dass es echt schlimm ist, wie oft sie Dickpics geschickt bekommt auf Facebook. Mhm. Und das war in einer Zeit, wo ich auch täglich irgendwelche Sexanfragen von irgendwelchen Fake-Profilen, aber auch von so Leuten, die einem dann direkt ein Foto, so ein Spread-Foto schicken, ja. Wo ich echt gedacht habe, hey, das ist doch, weißt du, ich bin ja auch irgendwo, ich könnte ja auch irgendein Pfarrer sein oder sowas. Ich bin auch Familienvater und ich will nicht einfach ungefragt irgendwelche Fotzenfotos geschickt bekommen. Ne? Und ich habe dann geschrieben, das, was bei euch das Dickpick ist, ist für uns, ich habe geschrieben, gar übel, was dir widerfahren ist, das habe ich dazu geschrieben. Aber das Internet ist irgendwie nicht so geil, weil das, was bei euch die Dickpics sind, sind bei uns diese Fake-Profil-Anfragen mit Pornobildern, die man dann ungefragt zugeschickt bekommt. Direkt geblockt. Sie haben mich direkt geblockt. Und ich bereue nachher im Nachhinein, dass ich diese Analogie gezogen habe, weil es halt schon nochmal ein qualitativer Unterschied ist, weil, glaube ich, bei diesen Dingern, die ich bekomme, ist irgendein Wladimir steckt dahinter, der die Fotos sich immer aus dem Netz zieht und dann sagt, ja, ich suche geile Jungs, die mit mir in meiner WhatsApp-Gruppe Dickpics rumschicken möchten. Aber das war so null meine Intention. Und ich habe mich doch kurz richtig ungerecht behandelt gefühlt, dass sie sofort so mich blockt, ohne überhaupt danach zu fragen. Sie hätte ja auch sagen können, hey, ziemlich scheiße, das gleichzustellen so. Und ist ja jetzt auch gar nicht Thema, sondern meine Geschichte ist Thema. Und mit beidem hätte ich gesagt, stimmt, du hast recht. Oder ich hoffe zumindest, dass ich das gesagt hätte. In diesem Sinne, Leute.
Man weiß es nicht genau.
In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was.
Darf man nach so einer Podcast-Folge
Ich denke die ganze Zeit, ob ich überhaupt was Launiges zeichnen soll. Ob das
Kuss auf die Eichel, einen Kuss auf die Eichel schicken. Natürlich. Ich sag Baba.
Wir dürfen trotzdem noch Humor benutzen. Ne? Das ist, das ist ja gerade das, was ich so wichtig finde, dass wir nicht proklamieren eine Wo gehst du zum Lachen im Keller-Gesellschaft, sondern dass wir einfach so, dass man einfach ein bisschen vorsichtiger ist, was man macht und dass diese Kultur durchbrochen wird auf Täterseite in diesem Sinne. Wir haben euch lieb.
Bussi Baba. Baba.